Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe im Lebe Mutig Live Podcast. Der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben. Manche auch ein paar mutige Entscheidungen mehr. Und deshalb in ihrem Bereich, in ihrer Branche, in ihrer Nische besonders erfolgreich sind. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, weil er Experte für ein sehr, sehr wichtiges Thema in unserer Welt ist, nämlich für das Thema Geld, für das Thema Finanzen. Und darum heißt auch die heutige Folge Geld, vorsorge dich nicht, lebe. Das ist nämlich sein Motto. Er ist seit über 20 Jahren als Finanzberater tätig, hat Tausende von Klienten betreut und normalerweise redet er nur mit Menschen, die mal mindestens eine hohe sechsstellige Summe mitbringen und sagen, mein Lieber, was mache ich denn damit? Aber er hat heute die Zeit gefunden, auch mit ganz normalen Menschen wie mit mir und mit dir zu sprechen. Und Spaß beiseite, er gibt mittlerweile auch Seminare vor Tausenden von Menschen, wo jeder, der lernen möchte, wie er richtig mit Geld umgeht, wie er Geld vernünftig investiert, wie er es schafft, dem Staat alle Steuern, die er bekommen darf, zu zahlen, aber dabei halt auch noch ein bisschen zu sparen, was alles so legal möglich ist. Ja, ja. Und der Mann, ich war selber schon auf seinem Seminar, der hat ein Wissen, das ist unglaublich und ihr werdet ihm an den Lippen kleben. Ich freue mich riesig auf Ludger Quante.
Dankeschön. Ja, bei so viel Vorschusslorbein, da kann man als Publikum eigentlich fast nur noch enttäuscht werden. Ne?
Nadir, ich bin mir ganz sicher, dass du den Vorschusslorbeeren gerecht werden wirst. Mein lieber Ludger, jetzt bist du ja schon wirklich das eine oder andere Jahrzehnt in dieser Branche tätig. Yeah. Erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können. Wie bist du zum Thema Geld und Finanzen gekommen?
Oh, das ist schon eine ziemlich lange Weile her und ich würde mal sagen, vielleicht fast 50 Jahre.
Sorry, sogar. Wenn ich ganz kurz dazwischen gehe, dein Kragen kratzt an deinem Mikro.
Ich hab's fast
da gedacht. Haben wir immer so ein doofes Schaben da im Ton.
Ich wollte auch nur mitbringen, dass die Leute sehen, ich habe eins, ich würde sagen, ich ziehe es aus.
Zieh es gerne aus, zieh dich gerne aus, mein Lieber.
Ihr wisst ja jetzt, dass ich eins habe. Ja. Ich wusste jetzt nicht, wer so alles zuguckt. Ich dachte, lieber ein Sakko mehr als eins zu wenig. So, Moment, wo tue ich es denn hin? Oh, hier, zack. Ist besser?
Ja, viel, viel besser. Jetzt haben wir das Kratzen nicht mehr drin.
Ja, ja.
Also, wie bist du zum Thema Finanzen gekommen? Da waren wir.
Also, ich glaube, der Grundstein, der da gelegt wurde, ist knapp 50 Jahre her, als ich ein kleiner Junge war. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, vielleicht 5, 6, 7 oder 8 Jahre alt. Und ich saß eines Abends in der Küche meiner Eltern. Wir hatten so eine Scheibchenvilla gehabt, ja, so eine Arbeiter-Doppelhaushälfte. Ich habe noch 4 Geschwister. Also wir hatten 7-Personen-Haushalt und einen Hund, 85 Quadratmeter Wohnfläche.
Boah.
Also nachdem später haben wir mal den Dachboden ausgebaut, dann hatten wir vielleicht 100 Quadratmeter, aber mit 7 Personen. Das ist jetzt nicht so üppig, aber die Fläche selber hat mich damals gar nicht so wirklich interessiert, weil ich sag mal, lieber ein Zelt, in dem man lacht, als ein Palast, in dem man weint. Mhm. Und ich saß aber eines Abends in der Küche alleine, der hat so eine Küchenbank gehabt. Ich weiß nicht, ob das aus den 70er Jahren kennt.
So eine typische Eckbank.
Ja, ja, genau. Ja. Die man so aufklappen kann und da war da das Butterbrot.
Ja, ja, wie bei meiner Oma, super.
Ja, ja. Und da saß ich drauf, so mit Messingnägeln, wo du als Kind immer so mit den Fingern gepult hast. Ne? Und ich weiß nicht mal, warum ich alleine gesessen bin an diesem Abend. Meine Geschwister waren nicht da. Wir saßen in der Küche. Es war schon dunkel draußen. Die Jalousien waren leicht runter. Und meine Eltern standen am Herd und haben sich mal wieder gestritten. Mhm. Ja? Normalerweise ist so eine Bank hat so eine lange Seite und eine kurze Seite. Ich war ja der Jüngste von den Jungs und ich saß immer auf der langen Seite mit meinen Geschwistern. Vorne saß der große Bruder. Und diesmal saß ich auf dieser Bank und hatte meine Eltern beobachtet, die am Herd standen und sich mal wieder stritten. Und sie stritten sich mal wieder um das Thema Geld. Und jeder, der Kinder hat oder selbst Kind ist, oder auch mal, wir waren ja alle mal irgendwo Kinder, mehr oder weniger, der weiß, dass Kinder eine unglaubliche Intuition haben. Ja, die spüren alles. Die spüren jedes Wort. Die spüren die Bedeutung unter dem Wort. Mhm. Die spüren die Bedeutung zwischen den Wörtern. und die bespüren auch die Bedeutung von den Wörtern, die nicht ausgesprochen sind. Mhm. Und so saß ich damals als kleiner Junge auf dieser Küchenbank. Ich weiß nicht mehr, was meine Eltern gesagt haben. An die Worte kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich kann mich an meine Gefühle erinnern und meine Gedanken erinnern. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, warum tut ihr euch? Warum tut ihr das? Mhm. Warum tut ihr euch das an? Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Meine Eltern sind damals 45 Stunden die Woche arbeiten gegangen, also mein Vater. Ja, 45 Stunden die Woche arbeiten gegangen, das war damals normal. Meine Mutter 30 Wochenstunden arbeiten gegangen. Mhm. Und das Geld hat nicht gereicht. Den maximalen Luxus, an den ich mich erinnern kann, das waren ein Urlaub im Sauerland, ein Urlaub an der Ostsee. Das war eine emotionale Katastrophe, alles, was da passiert ist. Und ein Gebrauchtwagen, der auch noch auf Pump gekauft wurde. Mhm. Das war der Luxus. Ich kann mich nicht erinnern, wir sind als Kind, in meiner ganzen Kindheit, sind wir einmal essen gegangen, aber nur, weil wir eingeladen wurden. Das war der Luxus, an den ich mich erinnern kann. Und das ist nicht schlimm, wenn alles andere stimmt, ist das auch völlig in Ordnung. Aber eine Sache war für mich damals schon klar. Das braucht kein Mensch. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein, dass man 40, 45 Jahre buckelt, um 17 Uhr nach Hause kommt, ja, den Abend vom Fernseher verbringt, um dann mit 65 oder 63, damals ging es vielleicht Rente schon, oder 62, heute 67, und dann mit 67 Jahren die letzte Rate vom Haus zu bezahlen, um sich dann nochmal ein schönes Leben zu machen.
Ja.
Und das habe ich nicht als kleiner Junge schon nicht verstanden. Ich hatte nur nicht den Mut, das zu artikulieren. Ich hatte nicht den Mut, das in Frage zu stellen. Aber in mir drin hat es gebrodelt und hat gesagt, hier stimmt doch was nicht in dem System.
Ja.
Ja. Und als kleiner Junge bin ich rausgelaufen in die Welt. Ich war so ein richtiger Strahlemann gewesen. Ich bin so rausgelaufen und habe immer so miese Gesichter gesehen. Und dafür natürlich für mein Strahlen manchmal auch Kritik bekommen. Ja, wer bist du schon? Was machst du den Mund auf? Schaff was, dann hast du was. Komm du erstmal bevor du was sagst, komm erstmal in meine Jahre, dann kannst du den Mund aufmachen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und irgendwann habe ich ja...
Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Der ist schön. Ja? Der ist einer der besten. Der ist super.
Ja. Ne? Die Ameise ist klein, aber sie ist nicht der Sklave des Elefanten. Mhm. Ne? Und die Triangel ist klein, aber ohne sie gäbe es kein Orchester.
Ja.
Wir können so viel von Kindern lernen. Ja? So viel von Kindern lernen. Ja? Wir behaupten, nur weil wir in einem erwachsenen Körper oder ausgewachsenen Körper sind, könnten wir Kindern was beibringen. Das ist ja schon mittlerweile fast lächerlich, wenn ich mir die
Ganz
Kinder heute
Ganz im angucke. Gegenteil. Erwachsene sind ja auch nichts anderes als verdorbene Kinder, sage ich immer.
Ja, ganz genau.
Und seit ich selber Vater bin, mein Kleiner ist ja jetzt 16 Monate alt, merke ich, wie viel ich jeden Tag von ihm lernen darf,
um ganz genau,
hier,
ganz
im
genau.
Hier und Jetzt zu leben und wirklich bewusst zu sein und sich für die scheinbar alltäglichen Dinge zu begeistern wieder.
Ja.
Sich nicht davon abhängig zu machen, dass du irgendwelche materiellen Dinge brauchst, um irgendwen zu beeindrucken. Ne? Es ist so schön, was du sagst, ne? Sachen, die wir nicht brauchen, zu kaufen mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir überhaupt nicht mögen. Ne? Das ist das Unsinnigste auf der ganzen Welt. Ja. Ne? Oder gerade so dieses Eigenheim auf Pump in der Pampa, das uns eingeredet wird, ne? Von dem Fuchs, ne? Der uns immer sagt, du musst hier Bausparen fürs Eigenheim irgendwann.
Weil
als anständiger deutscher Staatsbürger hast du ein Eigenheim zu besitzen.
Ganz genau. Ja, aber das alleine reicht nicht. Du brauchst dann auch noch eine Wohlstandswarze. Ja, das sind dann Erker und Gauben. Ja, kostet alles extra. Kostet alles extra. Es ist ja, wenn du Geld zum Fressen hast, ist das ja in Ordnung.
Ja.
Wenn es aufs Geld nicht ankommt, ist das ja in Ordnung. Aber dann kommen so Sachen wie, ja, man baut ja nur einmal.
Mhm.
Ja? Ja, stimmt. Theoretisch.
Ja.
Aber warum baust du denn nur einmal? Was soll denn der Quatsch? Fang doch klein an und dann machst du das nächst größer und dann ziehst du halt nochmal um. What's the problem?
Ja. Ja.
Stattdessen sagen die, natürlich bauen die nur einmal, weil sie so groß bauen, dass sie für den Rest des Lebens daran abrackern.
Ja, es ist das Unsinnigste, was ich jemals ausgerechnet habe und habe es bis heute nicht verstanden, warum keiner von all den Menschen, die das machen, rechnen. Ich glaube, die können auch rechnen. Es ist halt Ego und dieser Drang, ich muss eine gesellschaftliche Vorgabe erfüllen. Ich muss das tun, was gesellschaftlich propagiert wird, von mir erwartet wird und muss ja auch irgendwie mithalten können. Wie hast du oder wie bist du ausgebrochen daraus? Wie bist du zum Finanzberater geworden? Angefangen von dieser kindlichen Erfahrung, wie hast du für dich den Sprung geschafft, besser mit Geld umzugehen und die Systeme hinter dem Geld wirklich zu verstehen?
Also es ist ein sehr, sehr langer Weg gewesen und Umwege erhöhen ja bekanntermaßen die Ortskenntnisse. Ich habe dann erstmal einen großen Umweg gemacht. Ich wollte dann tatsächlich direkt nach meiner Ausbildung zur Bank gehen. Das war damals mein Wunsch und ich komme ja aus Eichelborn, so ein kleines Kaff in Nordrhein-Westfalen.
Wer kennt das nicht?
Genau, ja. Wer kennt das nicht? Das ist eigentlich weltbekannt, das ist tatsächlich weltbekannt aus den 70er Jahren, aber leider nicht positiv belegt. Wir haben ja die größte Irrenanstalt in Nordrhein-Westfalen. Ja, es ist wirklich so.
Und Tobi Beck wusste, ich war schon mal da.
Ja. Tobi Beck hat ja gesagt, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du dich regelmäßig umgibst. Ja. Und meine Eltern haben halt dort gearbeitet und die haben dort gelebt. Also, ja.
Hast du eine Lothar, leise jetzt Ahnung? Wird mir einiges klar.
Ja. Und da musste ich, ich kannte ja bis mal zu meinem 18. Lebensjahr das Ortsschild nur von einer Seite, also gefühlt, ne? Ja, ich habe gesagt, Mama, ich will mal das Ortsschild von der anderen Seite sehen. Das ist ja kein Problem, Junge, ich drehe es mal kurz um. Ja.
Sehr gut.
Und da wollte ich zu der Dorfbank meine Ausbildung machen, direkt nach der Realschule, glaube ich. Zum März war mir ja nicht gereicht. Und ich vermute, ich bin jetzt kein Kind von Traurigkeit und ich bin auch keiner, der sich jetzt an die Klagemauer stellt und mit den Wölfen heult. Und der damalige Vorstand, da sitzt so vor Ehrfurcht, vor so einem großen Mann, ne? Als kleiner Junge, als No-Name sozusagen, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube schon 18 oder so. Ich habe ein bisschen länger gebraucht für die Realschule. Ja, was waren deine 10 schönsten Jahre? Das war die 4. Klasse. Und ich saß dann da vor dem Mann und da sagte der zu mir, und Herr Quante, wenn wir sie jetzt nicht nehmen, was machen Sie denn dann? Und ich sagte, ja, dann mache ich halt was anderes. Ich glaube, das war die falsche Antwort. Ja. So what? Leute, was soll das? Ja? Dann mache ich halt was anderes. Bin doch kein Kind von Traurigkeit. Ja? Was soll das? Ja? Aber das war die falsche Antwort. Dann haben sie so ein Mauerblümchen genommen. Heute bin ich der Frau ziemlich dankbar, weil wer weiß, wo ich gelandet wäre. Wenn ich da meine Ausbildung könnte, da wäre ich jetzt vielleicht dort Abteilungsleiter für 3,2 brutto. Ja, würde ich jetzt zum 25. Jubiläum würde ich eine Watch-Uhr kriegen. Aber auch nur, wenn ich noch 12 Bausparverträge vorher abgeschlossen habe.
Und Riester, ganz wichtig.
Riester. Und Riester,
ganz,
genau.
Ganz viel Riester. Ja.
Inklusive Eigenvertrag und das Ganze dann für eine Swatch-Uhr und ein Kino für eine Person. Ja, damit man sich einen schönen Abend machen kann mit einem Menschen, den man ganz besonders lieb hat. Also, das wäre vielleicht meine Karriere geworden. Ja.
Was ist sie stattdessen geworden?
Ja, und dann habe ich erstmal den Gang durch die Konsumgüterindustrie gemacht, habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht als eigentlich wollte ich Gärtner werden, also Landschaftsgärtner, aber nicht, weil ich das so toll fand, sondern mein ältester Bruder war Landschaftsgärtner und manchmal ist das so, also zumindest bei mir war das damals so, die älteren Brüder, das sind immer die Schlauen. Mhm. Ja? Und die haben mich auch verstehen lassen, sie haben mich der Kurze genannt, sogar bis ins Erwachsenenalter rein. Ich war immer für der Kurze und so haben die mich auch behandelt und so habe ich mich auch gefühlt. Also ich habe mich auch in diese Rolle reinpressen lassen und für mich war immer eines klar. Schlauer sind immer nur die anderen. Mhm. Ja, das war für mich klar. Schlauer sind immer nur die anderen. Also wer bin ich denn schon, dass ich eine Meinung haben darf? Wer bin ich denn schon, dass ich mal aufstehen darf und sagen, ey Leute, hier läuft gerade was schief?
Ja. Das heißt, du bist schon wirklich mit diesem limitierenden Glaubenssatz groß geworden und aufgewachsen, dass die anderen ohnehin mehr wissen als du und cleverer sind und dass du am besten gar nicht erst eigene Ideen umsetzt.
Ja, ich bin ja durch die jein. Also von außen kam das immer so auf mich zu. Ja? Ich bin ein Strahlemann in die Welt und habe immer miese Gesichter geerntet. Mhm. Und irgendwann adaptiert man das. Wer unter Lahmen lebt, lernt hinken. Und irgendwann habe ich gedacht,
ich muss mir die ganzen Sprichwörter mitschreiben, die Lothar hier raushaut in 10 Minuten.
Und irgendwann habe ich gedacht, ach ja, stimmt, die Welt ist ja schwer. Und dann habe ich mir die Schwere ins Leben geholt. Ja? Ich bin kein Typ, der ich habe so eine innere Leichtigkeit und irgendwann kam die Schwere oben drüber und habe gedacht, ach ja, so ist die Welt. Mhm. Dann habe ich die Erwachsenen beobachtet. Ach, arbeiten ist hart. Ja, man muss hart arbeiten fürs Geld. Ja, stimmt ja. Ja? Und da kamen natürlich die Geschichten von zu Hause dazu. Ja? Mhm. Bei uns war ja, meine Mutter wusste ja manchmal nicht, was sie am nächsten Tag machen sollte, kochen sollte. Mhm. Aber das lag nicht daran, dass meine Eltern zu wenig verdient hatten. Es war genug Geld da. Es war keine Reichtümer da. Aber für Essen, Trinken und einen Pauschalurlaub einmal im Jahr hätte es allemal gereicht. Mhm. Ja? Wenn man denen einfach einen sinnvollen Umgang mit Geld beigebracht hätte. Mhm. So. Und was hat man stattdessen gemacht? Das war die Zeit der Haustürverkäufer. Da hat man den Brockhaus verkauft. Ein Brockhaus. Also für die Leute, die dann nicht wissen, was ein Brockhaus ist, wenn du 24 Stunden alles unsinniges Zeug bei Google ausdruckst, ja, zusammenklebst, einen Umschlag drauf machst, dann hast du ein Brockhaus.
Hast du den wenigstens noch und der schmückt dein Regal zu Hause? Ich meine, der sieht ja schön aus, wenn der einen schönen Ledereinband hat oder so, dann ja, macht der ja was her.
Nach 5 Jahren war das Wissen ja so alt veraltet, dass du das Zeug ja noch nicht mal auf die Giftmülldeponie bringen konntest. Ja? Und das Argument war, ich meine, wir waren damals 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Das Argument war, damit aus den Kindern mal was wird. Mhm. Ja? Damit aus den Kindern mal was wird. So hat man meinen Eltern Brockhaus verkauft. Von Geld, was sie nicht haben, um Leuten zu imponieren, die sie nicht mögen. Ja? Damit aus den Kindern mal was wird. Und da habe ich erstmal verstanden, wie Glaubenssätze funktionieren.
Ja.
Wie Glaubenssätze implementiert werden. Wie man uns sie förmlich einpflanzt.
Ja.
Was ist denn aus dir geworden, wenn aus dir noch was werden muss?
Mhm.
Ja, nichts.
Richtig.
Ja? Damit aus den Kindern mal was wird. Ja? Und ich hätte mir gewünscht, dass man mal meine Eltern an die Hand nimmt und sagt, Willi, Gerda, ich zeige euch mal einen sinnvollen Umgang mit Geld. Meine Mutter war, müssen wir vorstellen, 23, da hatte die 4 kleine Kinder. Ja. Mein Vater war 3 Jahre älter, 27. Der hatte mit 27 4 kleine Kinder. Ja. 7 Jahre später kam noch mal eins. Aber mit 24, guck dir heute mal an, die Leute mit 24. 4 kleine Kinder, das ist damals schon eine echte Herausforderung.
Ja.
Ja, ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf, überhaupt nicht. Die haben das getan, was sie konnten.
Sie hatten viel Spaß dabei, hoffentlich.
Ja? Also ich habe ja Fotos von meinen Eltern gesehen, als sie jung war. Also ich muss schon sagen. Also.
Ja, das ist, heute haben die Menschen vielleicht einfach zu viele andere Hobbys oder zu viel zu tun, damit bei Social Media geil auszusehen. Da hat man nicht mehr so viel Zeit fürs Kinderzeugen im jungen Alter. Mein Lieber, wie hast du es denn dann geschafft, trotz dieser limitierenden Glaubenssätze und trotz dieser negativen Prägung für Geld einen anderen Weg zu gehen? Also wo hast du deinen Umgang mit Geld gelernt?
Also ich bin im letzten Seminar, wir hatten dann mit der Gabriele Werstler und mit der Melanie Siefert haben wir noch Film- und Fotoaufnahmen gemacht und im Rahmen dieser Aufnahmen wurde ich auch gefragt, was ist denn eigentlich dein Vorbild in Sachen Finanzen? Mhm. Also grundsätzlich lese ich keine Bücher. Überhaupt keine Bücher, weil ich sage, ich lese lieber die Menschen, ich lese lieber das Leben. Ich spreche lieber mit Menschen, als dass ich ein Buch lese. Mhm. Und ich spüre den Menschen lieber. Deswegen, ich bin kein Online. Ich mache nicht so gerne online. Ich mag eigentlich lieber jemanden, der gegenüber sitzt, den ich fühlen kann, wo ich die Vibration fühlen kann. Wie ist der drauf? Ist er traurig? Stimmt die Chemie? Ja, das hat ja einen Grund, wenn man sagt, die Chemie stimmt nicht. Und die Chemie, glaube ich, kann am Handy nicht wirklich rüberkommen. Mhm. Aber was wollte ich jetzt? Ach so, genau. Und in dem Zuge bin ich mal gefragt worden, was ist denn eigentlich dein finanzielles Vorbild? Und wenn es überhaupt ein Vorbild in dieser Angelegenheiten gibt, dann ist es meine Mutter. Mhm. Ja, weil die hat mir sowas beigebracht, wie Anstand, wie Würde. Was du nicht auf dem Konto hast, gehört dir auch nicht.
Mhm.
Ja, erlebe ich auch immer wieder im Tagesgeschäft, dass Leute sagen, ja, nächstes Jahr läuft alles super. Ich habe schon die Verträge. Letztes Jahr hatte ich mit jemandem Gespräch, dann gibt es das Thema Steuersparen. Da habe ich gesagt, pass mal auf, halt mal den Ball flach. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Mhm. Ja, du hast jetzt mal ein gutes Jahr gehabt. Mhm. Zahl deine Steuern und sei zufrieden.
Mhm.
Ja? Und wenn man da 2, 3, 4 Jahre kontinuierlich Wachstum hast auf diesem Niveau, dann sprechen wir mal darüber, wie wir was gestalten können.
Mhm.
Ja, aber sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe doch meine Aufträge. Der ist im Bereich Veranstaltungsservice tätig.
Mhm.
Ja, ich habe doch meine Aufträge für nächstes Jahr schon in der Tasche. Da verrutscht mir nichts mehr. Dann habe ich mal gesagt, meine Mutter hat gesagt, was du nicht auf dem Konto hast, das gehört dir auch nicht. Und die aktuelle Situation, leider Gottes, muss ich sagen, hat mir ja recht gegeben. Ich hätte lieber Unrecht gehabt. Mhm. Ja? So. Wenn man sich einen Euro leiht oder D-Mark, damals gab es ja noch echtes Geld, dann zahlt man das auch zurück. Mhm. Ja? Am besten gar keine Schulden machen. Zumindest mal nicht für irgendein Killefit. Ja, also sprich Konsumschulden. Ja, das macht keinen Sinn, weil Konsumschulden ist einfach Leben auf morgen.
Ja.
Ja, du nimmst den Teil dessen, was du morgen verdienst, nimmst du dir heute schon. Musst dann aber für was bezahlen, was du im besten Fall gar nicht mehr hast.
Richtig.
Ja, also keine Konsumschulden. Definitiv nicht. Ja. Ja, und man da muss die Banken gebrauchen, aber man darf sie nicht brauchen.
Das musst du uns erklären.
Ja, man muss die Banken gebrauchen, aber man darf sie nicht brauchen. In dem Moment, wo du eine Bank brauchst, hängst du am Fliegenfinger.
Mhm. Kannst du den Unterschied einmal erklären? Ich weiß ja, was du damit meinst. Ich war ja schon bei dir auf dem Seminar, aber ich glaube, die meisten wissen es nicht. Wo ist der Unterschied zwischen einer Bank zu brauchen und sie zu gebrauchen?
Also eine Bank gebrauche ich dann, wenn ich sie nutze. Oder nennen wir es mal, ausnutze ist falsch, weil eine Bank verdient ja auch Geld daran. Wenn ich mir zum Beispiel ein Darlehen nehme, mache mal ein ganz einfaches Beispiel, ich nehme mir ein Darlehen mit 1% Zinsen und investiere das in eine Immobilie, die mir 5% Mietertrag, dann habe ich eine Differenz von 4%. Und die Differenz ist ja quasi mein Gewinn.
Ja.
Jetzt ganz einfach gesprochen, da gibt es natürlich noch viele Facetten dazu. So, und dann habe ich die Bank gebraucht, um ein höheres Ziel für mich zu erreichen. Ja, die Bank verdient Geld an der Vergabe von Darlehen, ich verdiene Geld an der Investition, ich übernehme das Risiko und dafür darf ich mir die Differenz in die Tasche stecken. Und damit habe ich die Bank gebraucht. Wenn ich die Bank aber brauche, weil ich sonst morgen nicht mehr überleben kann, weil ich zum Beispiel Konsumschulden gemacht habe, dann brauche ich die Bank. Ja. Dann bin ich darauf angewiesen, dass die Bank nicht kommt und sagt, zahl das morgen mal zurück. Wenn ich es nicht zurückzahlen kann. Und in dem Moment hänge ich am Fliegenfänger einer Bank und das ist eine sehr unkomfortable Situation. Weil sich da auch das Verhalten von Banken in den letzten Jahren extrem geändert hat. Da sowas wie Ehre, das gibt's nicht mehr. Oder wenig, muss man sagen, wenig. Es gibt immer noch den einen oder anderen in dem System, gerade aus der älteren Generation, die noch wirklich so einen Anstand und eine Ehre haben, aber es wird immer weniger. Also ich kann mich erinnern, Darlehensverträge früher, die waren eine DIN A4-Seite. Doppeldruck gab es damals noch nicht. Eine DIN A4-Seite, da steht drin, ich gebe dir das Geld und da steht drin, du zahlst es mir zurück. Und ich mache eine Wette, dass heute mehr schief geht.
Bei 38 Seiten kleingedruckten AGB.
Das reicht nicht. Ja. Das reicht nicht.
Vermutlich,
ja. Wenn ich eine Baufinanzierung mache, so ein Stapel. Also der das erfunden hat, muss irgendwo Anteile an der Papierfabrik haben. Ja? Ja, anders kann ich mir das nicht erklären.
Ja. Ja?
Das ist alles so sinnbefreit, was wir machen. Das ist so sinnbefreit. Ja? Es gibt das Thema Vertrauen. Es wird immer mehr Misstrauen. Weil das siehst du daran, wie Verträge gemacht werden. Das siehst du daran, wie viele Verträge, wie dick die Verträge sind. Was da alles drinsteht. Ja? Und das geht mittlerweile durchs ganze Leben. Ich war letztes Jahr Ich gehe so alle 5 Jahre gehe ich mal ins Sonnenstudio. Wirklich alle 5 Jahre. Wenn es mal so richtig mieses Wetter ist oder so, denke ich, ach, jetzt brauche ich mal Sonne. Ja? Und da bin ich ins Sonnenstudio gegangen, da hat die zu mir gesagt, ja, Moment, da können Sie nicht einfach reingehen. Ja, ich muss erstmal ein Beratungsprotokoll ausfüllen. Ich sage, what?
Ein Beratung
im Sonnenstudio?
Ja.
Das ist so krass. Ja. Und damit werden wir entmündigt. Wir werden als Bürger entmündigt, weil je mehr Regeln du machst, umso weniger Verantwortung gibst du ja dem Einzelnen.
Absolut. Das Thema Eigenverantwortung geht völlig zurück. Vor allem glaube ich, je dicker die Verträge werden, desto weniger Menschen halten sich daran, weil am Ende das Wort, der Handschlag, die Vereinbarung irgendwie immer weniger zählt. Und dann versucht man irgendwie, sich irgendwelche Paragraphen auseinanderzunehmen oder sonst irgendwas.
Ja, und das funktioniert ja auch.
Ja, Ich glaube, je dicker der Vertrag wird, desto schlechter wird die Zahlungsmoral. Das habe ich, hab ich so festgestellt. Ich hatte ja selber fast 100.000 Euro Schulden, weil ich zwar immer gut im Geld verdienen war zu meinen Zeiten im Vertrieb, aber noch besser Geld ausgegeben habe und dementsprechend genau weiß, wie man da hinkommt. Also ich war Weltmeister im Sachen kaufen, die ich nicht brauche, mit Geld, das ich nicht habe, um Menschen zu beeindrucken, die ich überhaupt nicht mag. Und die mich auch nicht mochten wahrscheinlich. Also ich bin total dahinter, und es war also diesen Switch für mich im Kopf zu verstehen, einfach zwischen einer Ausgabe, einer Konsumausgabe und einer Investition, ne, das ist schon essentiell, und jetzt wieder an dem Punkt zu sein, Banken wieder gebrauchen zu können, nachdem die Schufa wieder schön aussieht, nach fast 6 Jahren. Das ist befreiend. Also, ne, ich meine, ich glaube, über 60% der Deutschen haben oder hatten einmal Schulden in ihrem Leben. Ja. Und das ganze System ist ja darauf ausgelegt, dass wir uns verschulden. Ne, wir sollen ohne Eigenverantwortung in die Schuld anderer begeben. Wie kann ich denn? Und ich glaube, das ist eine der essentiellsten Fragen für die meisten. Wie kann ich denn frühzeitig aus diesem Negativstrudel rausgehen? Wie kann ich denn diesem System die rote Karte zeigen und für mich am besten dieses Stoppsignal setzen? Ich mache das nicht mehr mit. Für mich selber, aber auch, wie bringe ich es meinen Kindern am besten bei? Ne? Viele haben ja auch Kinder, die zuhören, die zuschauen bestimmt. Also wie kann ich meinen Kindern da auch das beste Vorbild sein?
Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht darf ich nochmal kurz zurückkommen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, weil wir haben ja viele Leute auch als Zuschauer, die vielleicht auch in Veränderungsprozessen sind, gerade in der jetzigen Situation. Und dem möchte ich ein bisschen Mut machen. Wir haben ja so eine Sondersituation. Ich spreche nicht von Krise. Wir haben eine Sondersituation, weil es gibt keine Krisen. Eine Krise ist für mich immer nur das Endstadium einer verrückten Gesellschaft. Alles im Leben unterliegt ja Schwankungen. Ja? Es geht nicht immer nur rauf. Es geht auch nicht immer nur runter. Und die Welt geht auch nur selten unter. Und das Leben ist manchmal wie ein Pendel. Und wir brauchen das Pendel. Das heißt, wir gehen, der Idealzustand ist natürlich, wenn es in der Mitte ruht. Also wenn du in dir ruhst, wenn du im Stillen bist. Ja, das wäre der Idealzustand. So. Dann werden wir vielleicht auch erleuchtet. Noch sind wir nicht da. Wir haben natürlich das Potenzial, dahin zu kommen. Aber in der Regel ist das Leben wie ein Pendel. Das heißt, es geht mal in die eine Richtung, dann geht es mal in die andere Richtung. Die Kunst ist es, dass es nicht zu weit ausgeht. Und momentan sind wir einer Seite zu stark ausgeschlagen. Und das heißt, wir müssen es erstmal wieder zurückkommen. Die Gefahr dabei ist, dass es beim Zurückkommen nicht unten angehalten wird, sondern erstmal in die Gegenrichtung schlägt. Ja? Und dann kommt natürlich die Mentalität der Deutschen noch dazu. Ja? Der Deutsche kennt ja kein Mittelmaß. Entweder setzt er sich hin oder läuft gegen die Wand. Aktie oder Sparbuch, dazwischen gibt es nichts. Ja? Entweder setzt sich hin oder läuft gegen die Wand. Aber dazwischen gibt es nichts. Ja? Und vielleicht nochmal drauf, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, dass vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt zuschaut und sagt, Mensch, mir geht es gerade nicht so gut und ich bin gerade in einer Krise und mir geht der Arsch auf Grundeis und die Bank hat schon und dies hat schon, ich habe doch Familie und was soll ich jetzt machen? Also ich war damals, nachdem ich bei unserer schönen Hausbank war, als erstes habe ich erstmal mein Sparbuch gekündigt und habe gesagt, wenn ihr jetzt pleite geht, meinen Anteil dazu habe ich getan. Ja, da waren 1200 D-Mark drauf. Habe ich wirklich gemacht, mein Sparbuch gekündigt aus Frust und aus Ärger, weil ich habe das echt nicht verstanden. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, wollte eigentlich Landschaftsgärtner werden, hatte damals aber noch Neurodermitis gehabt und hat meine Mutter gesagt, kannst du nicht machen mit deinen Händen. Ich wollte aber nicht Landschaftsgärtner werden, weil ich Landschaftsgärtner werden wollte, sondern weil mein ältester Bruder das gemacht hat. Ja? Gott sei Dank habe ich ihm nicht gefolgt, Gott sei Dank. Jetzt, ja? Also da hat meine Krankheit in Anführungsstrichen mir vielleicht auch ein Stück weit geholfen. Anderen, wer weiß, sonst würde ich jetzt vielleicht auf dem Rasenmäher sitzen als Fachangestellter meines Bruders mit 30 Jahren Rasenmähererfahrung. Wer weiß das? Was aus einem geworden wäre. Das heißt, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Ja? Und wenn du nicht kriegst, was du willst, dann kriegst du vielleicht was Besseres. Und so habe ich damals auch nicht das bekommen. Aber das Thema Geld hat mich immer fasziniert. Aber wo gibt es die meiste Rendite? Sondern ich habe mir immer die Frage gestellt, die Hauptfrage, die mich interessiert hat, war gar nicht das Thema Geld. Das war so nebenbei, sondern die Frage ist, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ja? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Warum macht ihr den ganzen Blödsinn? Ja? Warum kauft ihr euch Autos, zahlt 5 Jahre daran ab, um euch dann wieder 9 kaufen zu müssen, wo ihr wieder 5 Jahre dran abbezahlt, mit Zins und Zinseszins? Mhm. Dann spar doch drauf und kaufst dir dann. Ich kann mich erinnern an eine Situation, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich konnte noch nicht mal ganz über den Tresen gucken bei der Bank. Mhm. Das hat damals 10% Zinsen gegeben auf dem Sparbuch. Und ich habe dann mein Erspartes da hingebracht und so ein paar D-Mark-Stückchen und so weiter. Und dann saß der Banker da, Herr Marx hieß er, ich habe große Hochachtung vor ihm, das war wirklich noch ein Charaktertyp, ja? Wirklich noch Charaktertyp, der hat dich noch behandelt wie ein Freund. Ja.
Würde ich kann mir man heute auch sagen, auch wünschen. Zu Zeiten von Marx gab es noch 10% aufs Sparbuch.
Ja, genau, Marx hieß er. Ich hoffe, er lebt noch. Ich wünsche ihm ein langes, gesundes Leben vor allen Dingen. Er dürfte mittlerweile, wenn er noch lebt, weit über 80 sein. Und ich habe ihm mit großen Augen, dann ging es um das Thema Zinsen. Ich habe Zinsen ja nicht verstanden, weil was das damals so wirklich bedeutet hat. Ich wusste nur, ich kriege da 10% Zinsen. Dann habe ich gesagt, aber wenn ich doch jetzt 10% Zinsen kriege für mein Geld, dann heißt das doch, dass ich in 10 Jahren das Doppelte habe. Mhm. Sagt er, ja, das stimmt. Aber das heißt auch, wenn ich jetzt die Mark nicht ausgebe, dann kann ich sie doch alle 10 Jahre einmal ausgeben. Mhm. Sagt er, ja, das stimmt. Und dann habe ich ihn gefragt, aber warum machen die Menschen das nicht? Und er konnte mir keine Antwort geben. Ja? Und das fand ich so interessant. Wo ich dachte, das ist doch nicht normal, das ist doch nicht klug. Wenn ich jetzt was ausgebe, ist es einmal weg. Mhm. Wenn ich jetzt einmal was spare, nur einmal, kann ich mir das, was ich mir heute kaufen will, alle 10 Jahre für den Rest meines Lebens kaufen.
Ja.
Und daran hat sich nichts geändert. Gut, jetzt haben wir nicht mehr 10% Zinsen. Ja. Aber in meinem Seminar zeige ich euch ja auch mal, wie man 15%, 20%, 25% Zinsen
jetzt bekommt. Jetzt kannst du dir mit dem Sparbuch an alle 100 ja? Jahre das Gleiche kaufen.
Ja, im besten, ja, noch nicht einmal. Nee, ja, aber mit anderen.
Noch nicht mal.
Definitiv. Aber mit anderen Möglichkeiten, weil die Menschen definitiv verschenken einfach zu viel Geld im Alltag. Also ja. ich sage jetzt nicht nur bei Ausgaben, sondern auch bei vielen anderen Geschichten. Das ist ja das, warum ich das mache, was ich mache, so wie ich es mache. Und dann bin ich damals erstmal im Konsumgüterbereich gegangen, im Vertrieb gegangen, war dann mit 7 oder 28 Jahren einer der jüngsten Verkaufsleiter in Deutschland für einen Hersteller von Kochgeschirren. Habe mich dann selbstständig gemacht als freier Handelsvertreter für Elektrogeräte hier in Hessen. Also alles, was einen Stecker hat und in die Küche gehört, und habe dann eben klassisch Vertrieb gemacht. Also ich habe 15 Jahre Vertrieb gemacht, Konsumgütervertrieb, Einzelhandel betreut, Großhandel war Key-Accounter, habe die Konzerne damals betreut als Verkaufsleiter, Horten, Hertie, Kaschert, Kaufhof, damals gab es die noch. Und war dann freier Handelsvertreter hier in Hessen und hatte dann so eine Begebenheit, da war ich Anfang 30 und saß dann irgendwann mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich saß, nur ich hatte mir dann irgendwann so eine Eingebung und irgendwann kam so dieser Gedanke, Ludger, was tust du eigentlich? Was genau machst du? Und wenn du jetzt, du hattest so eine innere Unzufriedenheit. Und wenn du jetzt mal 60 Jahre nach vorne guckst, meine Oma ist 96 geworden, ja? So, wenn du jetzt mal 60 Jahre nach vorne guckst, wenn du dein Leben so weiterlebst wie bisher, guck 60 Jahre nach vorne und hast vielleicht noch mal eine Minute zum Resümieren. Was könntest du sagen, wem du geholfen hast in deinem Leben? Was trägt deine Handschrift? Und was bleibt aus dieser Welt, wenn du nicht mehr da bist? Und die Antwort war verdammt dünn, nämlich gar nichts. Mhm. Außer vielleicht eine bezahlte Immobilie und ein klein bisschen Geld auf dem Sparbuch, hätte ich nicht viel hinterlassen. Ich habe Produkte verkauft, die man nicht braucht, dass sich die Leute kaufen von Geld, das sie nicht haben, um Leute zu imponieren, die sie nicht mögen. Mhm. Ich habe niemandem geholfen. Weil man sich das aber nicht eingestehen will, sagt man natürlich, ja selbstverständlich, macht ja Sortimentsberatung, dann sucht man sich Argumente. Man nennt das Marketing. Ja, wenn das Produkt nichts mehr taugt, dann setzt man Marketing ein. Wenn man es mal genau nimmt, habe ich niemandem wirklich geholfen. Mhm. Weißt du, ob du noch den 28. Toaster auf den Markt bringst oder den 27. Lockenstab oder den ultra geilen Haartrockner, der besonders gut bläst. Mein Gott, das interessiert die Welt. Wenn man es mal aus dem Universum betrachtet, genau so, als wenn jetzt gerade in China ein Sackreis umfällt. Mhm. Ja? Und dann bin ich in so einen Zweifel gekommen und habe gedacht, okay, wie lange willst du das noch machen? Und die Antwort war sofort da, überhaupt nicht mehr. Gar nicht mehr. Ich sagte, okay, das war so klar, das war so klar, das willst du nicht mehr. Gar nicht mehr, sofort nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, du weißt also, was du nicht willst. Ja, weißt du. Okay, sag mir, was willst du? Mhm. Also ich habe mit mir selber gesprochen, ich duze mich immer. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber ich duze mich. Und habe gesagt, okay, was willst du? Und da bin ich erstmal in ein großes Loch reingefallen. Ich wusste ganz klar, was ich nicht wollte, aber ich wusste nicht, was ich wollte. Und da bin ich in tiefe Sinnkrise reingefallen zunächst einmal. Ja, und zwar aus mehreren Gründen. Der eine Grund war, dass ich mir gar nicht zugetraut habe, gar nicht die Idee davon hatte, dass ich ja noch was ganz anders kann als nur verkaufen. Dann habe ich mir die Frage gestellt, Ludger, was kannst du eigentlich? Du kannst verkaufen. Naja, das ist ja nichts. Das war so mein Mindset. Mhm. Heute weiß ich, wie wertvoll das ist,
gut verkaufen zu können. Verkaufen ist mit einer der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, weil wenn du dich, dein Produkt oder deine Dienstleistung nicht verkaufen kannst, dann verschenkst du es, aber wirst niemals den Gegenwert dazu bekommen, den du als Mehrwert stiftest.
Verkaufen ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft, wenn man Verkaufen richtig versteht. Verkaufen ist die leichteste Sache der ganzen Welt, wenn man hart dafür arbeitet. Mhm. Aber es ist die härteste Sache der Welt, wenn man glaubt, es auf die leichte Schulter nehmen zu können. Mhm. Ja? Verkaufen ist, wenn man überzeugt von einer Sache ist, die Menschen liebt, das ist die Grundvoraussetzung für den Verkauf. Wenn du Menschen nicht liebst, geh nicht in den Verkauf. Absolut. Dann mach was anderes. Ja? Und heute weiß ich, ich bin ja letzten Endes auch Kunde, ja, irgendwo und überall, im Restaurant und so weiter. Ja? Und heute weiß ich, wie wertvoll Verkaufen ist. Und
aber gute Verkäufer sind auch immer sehr gute Käufer. Ne? Das merke ich auch immer wieder, dass ich sehr gerne bei Menschen kaufe, die mir etwas gut verkaufen. Ne? Und auch viel Freude daran habe, bei denen dann was zu kaufen.
Ganz genau.
Und gerne auch mehr bezahle bei denen als bei anderen. Also merke ich immer wieder, dass das sehr viel, sehr, sehr viel wert ist. Ne? Schönes Beispiel dazu, wie wichtig das ist, auch im und dass dann auch Geld immer gar keine Rolle mehr spielt, da ich mich in den letzten Monaten viel, viel mehr mit dem Thema Edelmetalle auseinandergesetzt habe, wo wir beim Thema Geld sind. Und ich mit meinem Versicherungsmakler gesprochen habe, sagte der dir, für deine Hausratversicherung schaff dir doch mal ein Safe an. Weil dann hast du eine höhere Versicherungssumme, wenn du ein Safe da drumherum hast. Also habe ich das Thema Safe gegoogelt. Was passiert? 2 Tage später kriege ich eine Instagram-Werbeanzeige zum Thema Safe, weil du googelst was, kriegst du eine spezifizierte Anzeige. Finde ich im Grunde genommen ganz gut. Trage ich mich ein, habe eine halbe Stunde später einen Anruf dran von einem grandiosen Verkäufer, ne, der mir direkt was geschickt hat und persönlich vorbeikommt bei mir und mir das erklärt. Und ich ihm schon gesagt habe, also wenn wir das richtige Modell haben, ich kaufe das bei Ihnen und ich vergleiche auch nicht den Preis, weil Sie machen das so, wer macht denn das heute noch? Ne? Ja, ich sage, geil, sofort, ich bin dabei, ist gekauft, komm vorbei. Machen wir. Das ist so essentiell.
Aber ich hoffe nur, dass das Safe nicht teurer ist als die Metalle, die du hast.
Nein.
Wir haben uns nämlich auch einen neuen gekauft. Ich war überrascht, was die kosten. Also
ja gut, du, Ludger, du brauchst auch ein paar Nummern größer.
Dafür. Und ich sage immer, also wer den alleine hier rausträgt, ja?
Der hat es verdient. Der hat es verdient.
Ich laufe dem nicht hinterher.
War absolut meine Worte. Ich sage mal, wenn das Ding, das muss nicht in der Wand verankert sein. Wer das hier rausträgt, der darf es behalten.
Ich habe eher die Gefahr, dass der mal eine, wir haben so einen Stilaltbau, dass der, ich weiß nicht, wie stabil die Decken sind. Ja? Ich habe eher die Angst, dass der mal eine Etage drunter landet. Ne? Ja,
auch nicht schlecht, ja. Aber die dürfen es dann nicht behalten. Ja.
Und dann vielleicht zu meiner Geschichte noch, ich saß in meiner Kammer und ich wusste, was ich nicht wollte. Ich wusste nicht, was ich wollte. Und dann habe ich gedacht, oh scheiße, Ludger, was machst du jetzt? Und dann Und da kam ja so mein Mindset dazu, weil schlau waren ja immer nur die anderen. Und für mich war zum Beispiel eine Sache klar, studieren ist nichts für mich. Studieren können meine älteren Brüder, weil die sind ja schlauer. Mhm. Studieren können andere, die sind ja schlauer. Das sehe ich ja jetzt gerade in Frankfurt, in den Türmen, wie schlau die alle da sind. Ja, man sitzt an deren Entscheidung. Super schlau, das haben wir 2008 gesehen, wie schlau die ganzen Studierten sind, weil die können ja alles. Und so saß ich damals da auch da und dachte, ja, alle sind schlau, nur ich nicht. Also was soll ich mit dem Studium? Ja, dann war erst die Sache, ich war ja Handelsvertreter, dann habe ich gesagt, naja, dann jetzt hab Kleingeräte gemacht, naja, gehst du halt zu Großgeräte. Ja? Also wechselt, gehst von Pest zu Cholera. Ja? Wechselt die Farbe. Und dann habe ich gedacht, und das hat so gegrummelt in mir. Da hätte ich vielleicht mein Sitzgehalt gehabt, statt Selbstständigkeit, hätte vielleicht minimal mehr verdient, wenn überhaupt. Mhm. Und hätte aber nur die Tapete gewechselt. Alles andere wäre identisch gewesen. Und ja. In mir hat es gegrummelt und hat gesagt, nein, das willst du nicht. Aber ich wusste ja nicht, was ich wollte. Und dann habe ich gesagt, ich war damals Anfang 30 oder so, irgendeiner, 32, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich gesagt, fuck, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du dir mit Anfang 30 permanent vorredest, was du alles nicht kannst, obwohl du es nicht probiert hast. Mhm. Ich habe nie angefangen zu studieren. Also kann ich doch auch nie sagen, dass ich es nicht kann. Ich habe mich so über mich selber geärgert. Und dann habe ich gesagt, okay, du weißt, was du nicht willst. Du weißt noch nicht, was du willst. Dann ändere die Priorität in deinem Leben. Manchmal ist es nur eine Nasenspitze. Das ist wie beim Pferderennen. Ich mag das Beispiel jetzt gar nicht, was ich sage, Pferderennen, weil ich mag Pferderennen nicht, und zwar aus einem ganz anderen Grund. Ich möchte nicht, dass Tiere zu etwas gezwungen werden, was sie von Natur aus nicht machen. Mhm. Aber wenn ihr ein besseres Beispiel habt, gebt es mir gerne. Beim Pferderennen ist der Unterschied zwischen Sieger und Verlierer manchmal nur eine Nasenspitze. Mhm. Eine Nasenspitze weiter vorne sein, eine Nasenspitze mehr nach rechts und mehr nach links. Mhm. Und so ist das manchmal im Leben auch. Wir glauben, aber das ist das Große.
Nein, das ist ja beim 100-Meter-Lauf auch nicht anders. Also genau. Ich habe manchmal so eine Nasenspitze.
Nehmen wir den. Ich ein Beispiel.
Usain Bolt hat ja, glaube ich, einfach nur die größte Nase von allen und ist deshalb so oft Olympiasieger, weil er immer mit der Nase zuerst im Ziel ist.
Oder kurz vorm Ziel fängt er an zu lügen.
oder das.
Ah, nein, wenn er Pinocchio heißt. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt tust du mal was, gehst aus deiner Komfortzone raus. Ja? Denn die Komfortzone ist der Wellnessbereich des Selbstbetrugs. Mhm. Geh aus deiner Komfortzone raus, mach was, was du dir nie zugetraut hättest, was du nie gemacht hättest. Und dann habe ich angefangen zu studieren, BWL. Ja? Also BWL heißt bewusstlos. Ja? Und dann habe ich angefangen zu studieren, BWL. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, Silvester 2000, 22 Uhr habe ich bei mir im Kämmerchen gesessen und habe Mathe gebüffelt, weil am 6. Januar war eine Klausur. Silvester 2000, wo alle gefeiert haben. Und das ist der Preis dafür, den du bezahlen musst. Für Veränderung. Das ist der Preis für Erfolg. Ja? Und das ist oft so, dass die Leute nicht bereit sind, diese extra Meile zu gehen. Um 23 Uhr habe ich eine Kommilitonin angerufen, habe gesagt, die Mauer am Lernen. Ich sage, was machen wir jetzt? Sag, komm, ich fahre nochmal, ich habe damals in Bad Nauheim gewohnt, wir fahren nochmal schnell nach Frankfurt. Wir waren kurz vor 12 hier, haben dann angestoßen und dann war es das. Wo andere am Feiern sind, da gehst du arbeiten, da gehst du lernen.
Der Preis des Erfolgs ist immer im Voraus zu entrichten.
Ja.
Ganz wichtig. Den Preis des Misserfolgs zahlst du jeden Tag in kleinen und sehr hoch verzinsten Raten.
Danke, den kannte ich noch nicht.
Sie, guck mal, kannst du gerne benutzen. Hat Ludger auch nochmal ein schönes Sprichwort von mir.
Ja, sehr, ich habe jetzt 603 Sprüche habe ich schon gesammelt und es kommen jeden Tag neue dazu.
Sehr schön. Kommt irgendwann ein Buch raus, die besten Sprüche zum Thema Geld.
Ja. Und weil ich mir die Blöße natürlich nicht geben wollte, weil ich wusste ja nicht, schaffe ich es nicht. Aber eins wusste ich, wer es nicht versucht, hat schon verloren.
Absolut.
Wer es versucht, kann verlieren. Wer es nicht versucht, hat verloren. Mhm. Und ich wollte mir nicht die Blöße geben, irgendwann mal in die Kiste zu steigen und zu sagen, du hast es noch nicht einmal versucht. Mhm. Die Blöße wollte ich mir selber nicht geben. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Habe es durchgezogen. Ich habe dann meine Diplomarbeit gemacht über den Paragraph 2b Einkommensteuergesetz, der damals eingeführt wurde und die Auswirkungen auf Kapitalanlage. Ja. Und habe das dann studiert. Dann zur Abschlussfeier habe ich tatsächlich meine Mutter eingeladen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt niemandem etwas erzählt. 2,5 Jahre oder knapp 3 Jahre studiert. Ja, ich hab niemandem was erzählt, aber ich habe gedacht, ich ziehe das durch. Und ich war danach erleichtert, dass man eben Sachen, die ich mir nie zugetraut habe, das nämlich Mathematik und Statistik, dass man sowas lernen kann, wenn es einem vernünftig beigebracht wird. Das habe ich gelernt im Studium. Das war das Wichtigste, was ich gelernt habe. Du kannst alles lernen. Man muss es dir nur vernünftig beibringen oder du musst die Zeit haben, es dir vernünftig selber beizubringen. Aber du kannst alles lernen. Ja, und dann saß ich das erste und letzte Mal in einem Café und habe die Welt am Sonntag gelesen. Ja, nach dem Bericht von Tobias Beck neulich weiß ich auch, warum ich in den 30 Jahren dazwischen auch nicht mehr gelesen habe.
Du, was jetzt da drin steht, ist noch viel schlimmer. Also jetzt brauchst du die auch nicht mehr zu lesen. Das ist.
Haben sie über dich geschrieben?
Oder was? Nein. Ich sag nur Sondersituation.
Ja. Ach so, ja. Den Corinna oder was?
Genau, richtig. Ja. Ludger, uns läuft dann ein bisschen die Zeit weg. Dann
laufen wir hinterher.
Ja, wir haben noch 13 Minuten auf der Uhr, dann ist unser Insta-Live vorbei.
Ach so, okay.
Wir haben ja nur eine Stunde bei Instagram, dann ist ja Feierabend. Das zwingt einen dazu, ein bisschen mehr auf den Punkt dann machen zu kommen. Ich würde gerne noch mal da anknüpfen von deinem eigenen Learning und von deiner Story. Können wir alle unglaublich viel mitnehmen, glaube ich, weil du ja für dich einen riesigen Erfolg draus gemacht hast, für dich auch einen finanziell großen Erfolg draus gemacht hast, selbstvermögend geworden bist und ja die vermögendsten, mit die vermögendsten Deutschen berätst, unter anderem bei dir in Frankfurt. Du hast ein schönes Büro da im Westend ist großartig. Was du machst, wie du es machst, lass uns noch ein bisschen teilhaben und vielleicht so die ersten Schritte gehen. Ja. Wir hatten den Bogen sehr weit ausgeholt. Wie komme ich aus dem System raus? Nur wie kann ich selber auch Vorbild sein für meine Kinder? Was kann ich tun, um aus dieser Konsumschuldenfalle rauszugehen? Ja. Also was ist der allererste Schritt?
Also der erste Schritt, dass du morgens aufstehst und erstmal dankbar bist. Dankbar für den, der neben dir liegt, wenn jemand neben dir liegt. Dankbar dafür, wenn du Kinder hast. Viele haben Kinder. Dass du für das dankbar bist, erstmal, was du hast. Weil wenn du für das, was du heute hast, nicht dankbar bist, wirst du auch nicht dankbar sein für was du morgen hast. Und auch nicht für das, was du übermorgen hast. Und in einem meiner Podcasts, die ich mal gegeben habe, wurde ich gefragt, Ludger, was war die wichtigste Empfehlung, die man dir als Unternehmer gegeben hat? Was war der wichtigste Tipp, den man dir gegeben hat als Unternehmer? Der wichtigste Tipp, den man mir gegeben hat als Unternehmer war, Papa, erst spielen. Weil wenn ich morgens aufstehe, bin ich mal mit dem Kopf sofort im Leben. Ich bin sofort im Büro und bin sofort bei meinen Kunden. Was machen wir heute? Und meine Tochter sagt, Papa, erst spielen. Alles andere kannst du dir kaufen. Und deswegen wird morgens erst gespielt. Und wenn es nur eine Minute ist, wenn es nur 2 Minuten sind. Spielen, kuscheln, knuddeln. Am besten zusammen frühstücken. Wenn du die Zeit nicht hast, ob du Kinder hast, keine, vielleicht ein Partner, Partnerin, wenn du die Zeit nicht hast, machst du was Grundsätzliches falsch im Leben. Ja, das ist der eine Tipp. Der zweite Tipp ist, am Ende einer Reise brauchst du immer eine Landebahn. Das heißt, bei allem, was du machst, überleg dir immer, wie geht das zu Ende? Ja? Wie geht das zu Ende? Was ein Exit-Szenario? Am Ende der Reise brauchst du immer eine Landebahn. Was aber noch viel, viel wichtiger ist als die Landebahn am Ende der Reise, ist, dass du erstmal wissen musst, wo starte ich überhaupt? Die meisten Menschen, die zu mir kommen, die wissen, wo sie hinwollen, aber die wissen nicht, wo sie gerade stehen. Also guck doch erstmal, wo stehst du denn eigentlich gerade? Und nicht nur finanziell, sondern in erster Linie mit deinen Beziehungen. Da habe ich von Gabriele Wersler sehr viel gelernt. Wie stehst du mit deinen Beziehungen? Wie wahrhaftig sind deine Beziehungen? Weil wenn du im Leben erfolgreich werden willst, ja, dann brauchst du Energie. Gestörte zwischenmenschliche Beziehungen sind aber Energieräuber. Also muss ich erstmal meine Beziehungen heilen, um dann die Energie zu haben, im Leben so richtig was Geiles auf die Treppe zu kriegen. Und die meisten Menschen machen den dritten Schritt vor dem ersten. Die leben in kranken Beziehungen zum Arbeitgeber, in den Schulen, mit Freunden, ja, im Familienkreis, leben in kranken Beziehungen und wollen was Großes aufbauen. Das Wichtigste im Leben ist erstmal, heile deine Beziehung. Und ich weiß sehr gut, wovon ich spreche. Ich hatte viele, viele, viele kranke Beziehungen in meinem Leben. Ja? Und da ist man auch nie mit fertig. Es wird aber besser.
Ja. Wichtigster Schritt besser. Dafür, heile dich selbst. Dann heilen die Beziehungen auch einfacher.
Ja, und genau. Und gib nicht immer anderen die Schuld. Der Spiegel ist nicht schuld an seinem Bild.
Richtig.
Ja? Der Spiegel ist nicht schuld an seinem Bild. sondern nimm das Außen nur als Spiegel für deine jetzige Situation und frag dich immer, was hat das mit mir zu tun? Was ist mein Anteil daran? Und dann, das ist das Wichtigste überhaupt, weil alles andere kommt ja von ganz alleine, weil du mit einer ganz anderen Geisteshaltung durch die Welt läufst, weil du eine ganz andere Ausstrahlung bekommst. Und wenn du eine andere Ausstrahlung bekommst, siehst du andere Menschen an. Wichtig ist nur, dass du bereit bist, loszulassen, dass du bereit bist, dich von Anhaftungen zu lösen, zum Beispiel von Freundschaften, Beziehungen, die dir nichts bringen.
Absolut. Und dann kannst du dich auch mit anderen Menschen umgeben letzten Endes. Und ich meine, wenn du dich nur mit Hartz-IV-Empfängern umgibst, dann wirst du selber zum Hartz-IV-Empfänger. Umgibst du dich mit vermögenden, erfolgreichen Menschen, wirst du selber vermögend und erfolgreich. Du kannst dich gar nicht dagegen wehren. Das färbt ja automatisch auf dich ab.
Du brauchst dich gar nicht mit anderen umgeben, weil die kommen.
Die kommen
in dein Leben.
Natürlich, in dem Moment, wo du dich selbst veränderst, deine Schwingung, deine Energie änderst, ziehst du ja andere Menschen an.
Ganz
automatisch.
Ja. Großartig. Tobi sagte immer, Lütke, die Leute, die du suchst, also ich hatte vor einem Jahr einen Assistenten gesucht, ich habe jetzt einen gefunden, mega, mega, mega toller Mensch, also wirklich fantastisch und das hat aber eine Weile gedauert, dazwischen war auch immer viel Versuch und Irrtum und Tobi sagt immer, die Leute, die du suchst, die suchen dich.
Mhm.
Ja? Und dann kommen Absolut. Die irgendwann mal in dein Leben. Aber das kannst du nicht planen.
Absolut.
Das kannst du nicht planen und du musst das gar nicht planen, weil wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer. Mhm. Du musst erst bereit sein für diese Veränderung, bereit sein dafür, dass Neues kommen darf und dann kommt das Neue und Altes geht automatisch, weil du erhebst ja deine Energie an. Da gibt es Menschen, die ertragen das nicht mehr.
Ja. Ich sage mal, sei so positiv, dass negative Menschen es nicht mehr ertragen, in deiner Nähe zu sein.
Ja, ich habe gestern den Spruch gehört, ich mache ja auch, bin ja bei Gabriele Wersler noch bei der Katharina Janowski und anderen und bei dir und bei Tobi und so weiter. Und gestern einen Spruch gehört, seit du zu dir gehst, bist du ganz anders.
Ja, und Gott sei Dank.
Wobei, Andersartigkeit ist ja kein Selbstzweck. Ja.
Richtig.
Ja, aber du erhebst halt deine Energie, deine Energie, deine Geisteshaltung. Und dann kann das natürlich passieren, dass das Reizpunkte gibt für die anderen. Ja? Und dann kommen Provokationen.
Mhm.
Ja? Und da darf man sich einfach nicht drauf einlassen, sondern einfach schwebt da, wo du bist und nimm das einfach nur wahr. Mhm. Ja, Gabriele sagt immer, du musst unterscheiden zwischen wahrnehmen und annehmen. Und in der Vergangenheit habe ich sowas immer angenommen und habe gesagt, ach so, ich bin schuld an den Gefühlen. Ah ja, ist ja klar, dann habe ich mich schlecht gefühlt. Ja? Sondern du musst wahrnehmen und nicht annehmen, sondern wahrnehmen, was passiert gerade im Außen, aber du darfst es nicht annehmen. Mhm. Weil das ist ja nicht, du bist ja nicht schuld daran. Ne?
Definitiv. Und am Ende ist es immer so, dass du immer erst das Beziehungskonto füllst und dann das Bankkonto.
Es gibt auch andere Leute, aber die werden dauerhaft, glaube ich, nicht glücklich, ne?
Und ich glaube, natürlich gibt es da Ausnahmen. Es gibt auch welche, da bleibt das Bankkonto, glaube ich, langfristig voll. Ist immer die Frage, um welchen Preis, ne?
Also, ja, ich staune immer wieder, genau.
Moral, Ethik und Werte ist für die Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es gibt auch Menschen, für die ist das nicht so wichtig, aber mit denen habe ich halt nicht so viel zu tun. Das ist auch eine persönliche Entscheidung.
Ne? Ja. Also ich war heute Morgen bei einem Heiler, wo ich persönlich hingehe und ein Kunde von mir, dem habe ich das empfohlen, der sollte dorthin gehen. Also ich habe ihm empfohlen, geh mal dorthin. Zahnarzt und da hat der Heiler gesagt, ich nehme den nicht. Und ich war heute da und habe gesagt, ja, warum denn nicht?
Mhm.
Da sagt er, weil nur Ego da ist. Der macht, der ist kein Zahnarzt. Der macht das nur, um seinem Vater zu gefallen.
Mhm.
Ja, und der ist deshalb krank geworden, also ist wirklich schwer krank, lebensbedrohlich krank geworden, weil er etwas macht, was gegen seine eigenen Überzeugungen ist.
Absolut.
Deswegen, deswegen nehme ich den nicht, weil er sagt, ich komme in das Ego gar nicht dran. Und das war ein spannendes Learning für mich heute Morgen.
Mhm. Wenn du langfristig entgegen deiner eigenen Werte handelst, dann macht es dich immer krank. Das geht gar nicht.
Das war ja bei mir Anfang 30 so. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, ist, dass ich ja, bevor diese Sinnkrise kam, bin ich ja, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, hatte ich einen richtig, richtig, richtig fetten Burnout. Richtig fett. Ich habe das aber nicht erkannt als Burnout. Ja, Burnout ist ja nur was für Doofe, ne? Ja. Nur für die Schwachen.
Ich glaube, damals hieß es auch noch nicht Burnout wahrscheinlich. Das ist Wort noch nicht.
Damals hieß das, du hast zu wenig gearbeitet oder trink mal eine Flasche mehr. Da geht es ja auch wieder gut. Ja? 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 Nimm noch mal eine Schippe in die Hand, dann hast du auch keinen Grund zu weinen. Wenn du abends auf dem Brustwarz nach Hause gekrochen kommst, vor Erschöpfung, dann hast du gar keine Zeit mehr für einen Burnout. Mhm. Ja? Das muss man sich ja leisten können, ne? So die Zeit dafür zu haben.
Ja, richtig.
Und ich habe mich dann am eigenen Schopf über Jahre jetzt, ja, fast erzähle kann man sagen, aber über Jahre hinweg habe ich mir meinen eigenen Schopf wieder rausgeholt, weil ich das als solches gar nicht erkannt habe. Ne? Dass es sowas überhaupt gab, das gab es ja damals gar nicht. Ne? Ich glaube auch nicht, dass es Burnout gibt. Es gibt keinen Burnout. Für mich ist der Burnout lediglich eine Endstation, eine Sackgasse, wenn du in die falsche Richtung gelaufen bist. Das ist wie so ein Sackbahnhof. Wir haben ja in Frankfurt so einen Sackbahnhof, der fährt der Zug rein. So, und dann ist aber Schluss.
Ja.
So, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst wieder zurück auf die Gleise in die große, weite Welt oder du gehst gegen den Prellbock. So, und das ist die Endstation. Entweder du gehst zurück, also fährst wieder zurück aufs normale Gleis oder du gehst gegen den Prellbock. Das ist, für mich ist das ist Burnout.
Ja.
Wenn du gegen deine Überzeugungen irgendetwas dauerhaft etwas tust, gegen deine eigenen Überzeugungen, das ist dann die Endstation. Aber Burnout an sich gibt es nicht. Das ist lediglich ein Irrweg, den du gegangen bist, wo das Leben dir zeigt, so geht's nicht. Also eigentlich ein dankbarer Prozess, weil was würde passieren, wenn man diesen Zustand nicht hätte, dann wäre es möglicherweise, dass man sich irgendwann mal hier verabschiedet. Ne?
Auf jeden Fall. Luca, also, das ist ein großartiges Schlusswort. Die Uhr zählt uns runter. Wir haben die letzten 2 Minuten. Und vielen Dank erstmal an alle, die live mit dabei waren. Ihr wart großartig. Und an dich, Ludger, abschließend die Frage, wer mehr von dir wissen will, wer mit dir Kontakt aufnehmen will, wer vielleicht auf dein Seminar möchte oder sich von dir finanziell beraten lassen möchte, wie nimmt der am besten Kontakt auf, was sind die besten Wege, wo kann man dich antreffen?
Über unsere Homepage, die haben wir jetzt neu gestaltet, schaut mal drauf, ist echt gut geworden.
Die ist super, ich brauche deinen Webdesigner, und die gefällt mir sehr gut.
Die ist bei uns fest angestellt. Damit die nicht für andere arbeitet.
Ah, wir müssen reden.
Ja, die ist grandios. Über die Webseite sind ein bisschen die Seminare beschrieben, allerdings nicht so, wie sie eigentlich sind, weil mir wird oft gespiegelt, was dort passiert, kann man nicht beschreiben. Ich versuche das immer in Worte zu greifen, aber ich kann es irgendwie nicht so beschreiben. Aber über die Webseite gern Kontakt aufnehmen. Wir haben ja hoffentlich nächstes Jahr wieder Präsenzseminare. Dieses Jahr hatten wir zum Glück ein paar machen können. Und dann heißt es wieder, Vorsorge dich nicht, lebe, weil das ist die wichtigste Botschaft. Aber gerne www.ludgerquante.de oder ludger@ludgerquante.de eine E-Mail schreiben und dann können wir in Kontakt gehen und freuen mich auf alles, was da kommt. Und eines ist klar, das kann ich euch garantieren, nach den Seminaren ist euer Leben nicht mehr wie vorher.
Das kann ich bestätigen, ich war selber da. Und es war großartig. Es ist großartige Arbeit, die du machst, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für dein Sein, für dein Wirken, für deine Zeit jetzt hier in dem Podcast. Und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele hier viel wertvollen Input mitgenommen haben. Wenn ihr mehr von Ludger sehen und hören wollt, ihr findet ihn auf allen Wegen, in allen sozialen Netzen und eben online. Vielen, vielen Dank.